Also der Code.
Also ein Code, wenn zum Beispiel was falsch gemacht habe, ungerechtfertigt irgendwie aufgeplustert, vice versa. Dann diskutieren wir und irgendwann kommt vielleicht der Punkt, wo ich mir denke, okay, vielleicht war ich doch nicht so im Recht. Dann gibt es den Code, dass man das Gespräch, dieses Eingeständnis mit einem "Ich verzeihe dir" beschließt hast. Ich weiß, ich bin schuld. Die schlimmste Reaktion, was man auf das kriegen kann, ist ein Augenrollen.
Auf einmal merkst du, dass das Leben kein Probelauf mehr ist. Hi, ich bin die Vera und das ist 40-something. Ein Podcast für alle, die spüren, dass da noch mehr geht. Hier sprechen wir über Mut, Wendepunkte und das Leben jenseits der Pläne. Ich habe auch keinen perfekten Plan, aber ich gehe trotzdem schon mal los.
Hallo Vera.
Welcome. Hallo Sabine. Also mir sitzt heute die Sabine gegenüber. Sie ist Künstlerin, Sängerin, Songwriterin, produzierst auch selber.
Fotografin.
Fotografieren.
Ja. Ja.
Mama.
Ja.
Und Langzeitbeziehungsüberlebende.
Ja, ja.
Darf ich so sagen?
Ja, das kann man so sagen.
Und gerade mit deinem neuen Song, ich sag ja, unterwegs, gell?
Ja, genau.
Ich glaube, das wäre eigentlich schon unser Thema heute, oder? Das wäre doch
Ich glaube, da können wir schon mal gut rundherum reden und mitten rein.
Ja, weil es was uns in diesen Jahren wahnsinnig macht und dass man dann trotzdem wieder Ja sagt zueinander.
Mhm.
Aber
und zum Leben.
Und zum Leben. Ist dieses "Ich sag ja", ist das für dich ein romantisches Ja oder ein trotz allem Ja?
Es wird natürlich in allererster Linie, wenn man einen Song im Mai rausbringt, der "Ich sag ja" heißt und wo es um eine Beziehung und über die Stadien einer Beziehung geht, dann wirkt es natürlich in allererster Linie mal sehr romantisch. Mhm. Aber ich glaube, dass man, wenn man reinhört, bei Sekunde 33, glaube ich, spätestens merkt, dass es sehr ehrlich ist und dass Entscheidungen zu einer Langzeitbeziehung führen. Also dass nicht nur der Zufall und Kismet und alle romantischen, rosaroten Situationen und wie es halt am Anfang so ist, dazu führt, sondern dass einfach ein Mehr dazu gehört. Ja. Und dass es ein immer wieder Ja-Sagen ist und dass es Kompromisse und ein in guten wie in schlechten Zeiten bedeutet, ja, nicht nur in guten und wenn es nicht so gut ist, dann hören wir halt wieder auf, bedeutet. Mhm. Und ich glaube, jeder, der eine Langzeitbeziehung führt, weiß, it's real. Gute und schlechte Zeiten, it's a thing. Mhm. Ja, und deswegen...
würde ich unterstreichen.
Willst du das so mal unterstreichen? Deswegen würde ich halt einfach einmal sagen, dass das so eine auf 3 Minuten 20 zusammengefasste Version von "Ich sage ja, trotz allem, ich sage ja zur Veränderung, ich sage ja zu Ups and Downs, ich sage ja zu deinen Bedürfnissen, zu meinen Bedürfnissen, zu deinen Schwächen, zu meinen Schwächen", mehr oder weniger.
Voll.
Ja.
Und wie lange sind Sie schon zusammen?
Rechnen wir jetzt in 2015 zusammenkommen. Do the math.
Ja. Wir waren beide nicht so gut in Mathe, aber das kriegen wir noch hin.
Okay, ja. 2017 haben wir gehört. Also es war ein schnelles, großes Jahr. Und tatsächlich ist auf unserer Hochzeitseinladung nur vorne "Ja" drauf gestanden. Das ist mir eigentlich jetzt erst dann...
Aha, das ist ja jetzt erst, wie du den Song geschrieben hast.
Ja, nein, du bist gefragt hast.
Wirklich?
Ja.
Ich glaube, du hast schon gewusst, auf was du da einlässt.
Wahrscheinlich, ja. Also, ich bin ein großer Ja, ist wichtig für mich. Nicht, weil ich gern nachgib oder ein Ja-Sager bin, sondern weil nur durch ein Ja was weitergeht. Es kann ja auch ein Ja zum Nein-Sagen sein. Ja?
Genau.
Ein Ja zum Neustart oder ein Ja zum Ende. Mhm. Aber das ist so eine Mindset-Sache. Man kann ihm sagen, es ist Ende und es ist alles Nein und alles furchtbar. Oder man sagt selbstbestimmt, ja, dieses Kapitel in meinem Leben ist jetzt geschlossen. Weil wenn man nachrechnet, ich kenne meinen Mann jetzt seit 2015. Ich bin 40-something. Da ist vorher schon einiges gewesen und ich habe viele Male in meinem Leben Ja zur Liebe gesagt. und habe auch vorher große Lieben gehabt und bin für die Liebe nach Hamburg gezogen und habe für die Liebe eine Beziehung verlassen.
Haben wir uns auch mal getroffen?
Ja, da haben wir uns mal getroffen. Stimmt. Und dem.
Ja.
Jung und Stieg.
Lustig, das habe ich voll vergessen.
Ja.
Ah, du warst in Hamburg, oder du lebst in Hamburg?
Ja, ich habe in Hamburg gelebt 4 Jahre. Und,
okay,
ja. Und dann habe ich aber auch wieder Ja zum Ende dieses Kapitels gesagt. Und da war ich Anfang 30, wie ich zurückgekommen bin, gescheitert in Beziehung. Anfang 30 halt. Und meine Großmutter, das werde ich nie vergessen, hat damals zu mir gesagt, Sabinchen, und du wolltest nie Kinder? Und ich gesagt, ich bin Anfang 30 und halt jetzt die zweite große Beziehung irgendwie halt zu Ende gegangen. Jetzt war ich wieder da und immer noch keine Kinder.
Das war jetzt für
und das war irgendwie so das Thema, das wird jetzt so bleiben.
Okay.
Also wenn du das mit Anfang 30 nicht hingekriegt hast und wieder mit wehenden Fahnen zurückkehrst.
Ja, ja. Das hat das unsere Hausbesorgerin in meiner letzten Wohnung auch gesehen. Nachdem sie jedes Mal angeredet hat, das war eine Katastrophe eigentlich, ne? Als Frau.
Ja, und little did I know, dass halt dann die Beziehung, auf die ich eigentlich gewartet habe, in dem unmöglichsten Lebensphase meines Lebens daherkommen ist. Ja, weil ich bin im letzten Jahr, wie ich in Hamburg war, war meine Mutter schon schwer krank. Dann habe ich ganz viel hin und retour gefahren. Dann ist meine Mutter leider verstorben. Dann ist meine Beziehung endgültig zerbrochen in Hamburg. Und ich bin ohne Job, ohne Beziehung, ohne Geld und mit einer kürzlich verstorbenen Mutter daheim gesessen bei meinem Vater, der natürlich in unfassbarer Trauer war. Und ich habe mir gedacht, das ist einmal, das ist irgendwie mal ein Schnitt. Ja, man kann sich nie aussuchen, wann was passiert. Auf alle Fälle habe ich im März 2015 meine letzten Sachen aus Hamburg geholt und bin in dem Scherben meines Lebens gesessen und habe wirklich nicht gewusst, wie es weitergehen soll. Mhm. Und da habe ich dann auf einer Party Ende April, also einen Monat später, meinen jetzigen Mann kennengelernt. Im größten Scherbenhaufen. Und er war nicht frei.
Okay.
Er war nicht frei.
Ja.
War schon lange nicht frei. Und es hat natürlich sofort was geben zwischen uns. Und ich habe gesagt, nein. Ich habe nicht
die
Ja gesagt.
Hat nein.
Die Ja-Sagerin zum Leben und zur Liebe hat gesagt, nein, das mache ich jetzt nicht. Ich habe gesagt, das schaffe ich jetzt nicht. Mein Leben, ich brauche jetzt nicht. Ich bin jetzt keine Zweitfrau oder lass mich da hinhalten oder hilf dir durch deine Probleme. It's not gonna happen. Ich habe keine Kapazitäten. Ich habe keine Kraft. Daraufhin hat er Nein gesagt.
Er hat es beendet.
Nein, ich habe Nein gesagt und er hat Nein zu meinem Schlussmachen gesagt.
Er hat gesagt, er akzeptiert das Nein nicht.
Ja, genau. Mhm. Er hat gesagt, nein. Da, ich habe da auch noch zum Mitreden und gesagt, nein, du hast nichts zum Mitreden. Wir fangen sie das erst gar nicht an. Mhm. Das wird nicht passieren. Aber er hat dann was gesagt, was mein Leben bis heute immer wieder verändert, nämlich der Satz, Klaxi, jetzt wird spannend. Er hat gesagt, du musst dem Glück eine Chance geben.
Ja.
Du hast keine andere Wahl. Du musst dem Glück eine Chance geben, sonst hast du keine Chance auf Glück.
Das stimmt, aber was war dann mit seiner, war das dann eine Affäre oder was?
Nein, er war sehr schnell, sehr klar und hat das beendet, sehr schnell. Mit vielen Problemen, was halt so eine Übergangsphase, bis dass man dann wirklich zusammenleben kann und da irgendwie alle
Hürden aus dem Weg. Und
genau.
Ja.
Aber er war da sehr klar in seinen Gedanken, sehr klar in seinen Entscheidungen. Das hat mir geholfen, dem Glück eine Chance zu geben, weil ich mir dachte, okay, da muss ich jetzt nichts machen, der kommt eh in die Gänge. Und
schön, dass du da eben, wo du in dem Scherbenhaufen warst, dann einen starken, ne, das ist ja eine starke Ansage mal zum Sagen, hey komm.
Ja, das war alles, das waren lauter starke Ansagen von allen Ecken und Enden. Große Ja's, große Neins, große dann natürlich auch nicht mehr ganz jung, war auch ganz schnell irgendwie, werden wir irgendwann Kinder haben, war ganz klar mal sofort auf dem Tableau, weil ich gesagt habe, hey, dieses ganze ja. Theater da jetzt, zahlt sich das überhaupt aus? Oder,
ja, sicher, oder, muss man gleich mal sagen.
Wir haben auch ein bisschen Diskussion. Einer will zwei, einer will keine. Dann haben wir uns auf eines geeinigt, relativ zentil. Ich habe gesagt, wir haben alle Zeit der Welt, aber prinzipiell, ich will wissen, ob ich mal probieren kann, ob ich Mutter werden kann. Es war zu dem Zeitpunkt eh noch kein Thema, da hat es noch viele, viele andere Dinge zu regeln gegeben. Aber es hat sich mit allen Schwierigkeiten ein großes Jahr ganz schnell rausgestellt, das, was über allem gestanden ist. Und deswegen haben wir dann auch 2017 schon geheiratet.
Wow.
Und jetzt haben wir doch schon ein Weilchen zusammen. Durch Pandemien, durch Versuch, ein Kind zu kriegen,
sehr life-changing, weil das ist nämlich nur was anderes, Langzeitbeziehung oder Langzeitbeziehung mit Kind.
Ja. Wir haben ja, nachdem wir geheiratet haben, gesagt, wir wollen nicht sofort ein Kind kriegen, weil wir ja noch nicht so lange zusammen waren.
Ja.
Und wir wollten einfach eine Zeit als Paar haben, zu zweit haben. Und das haben wir dann auch gemacht. Und bei mir ist es beruflich halt einfach auch immer so gewesen, selbstständige Musikerin, der Kalender ist immer 1,5 Jahre im Vorhinein eigentlich gebucht. Das heißt, ein Kind kann man nicht so planen. Man muss immer irgendwie damit rechnen, dass dann große Ausfälle, großes Herumorganisieren, Herumschieben. Und es ist ja tatsächlich so, dass viele Veranstalter gar nicht gern haben, wenn Frauen mit Schwangerschaftsbäuchen auf der Bühne stehen.
Wow.
Ja, das habe ich auch nicht gewusst, dass das a thing ist.
Ja,
ist die dann schon recht schwanger?
Aha.
Ja, also so.
Also nicht besonders.
Dass die Musikbranche bei Frauen, wo quasi eben mit 30 bist, Geriatrie, mehr oder weniger. Da ist natürlich Mutterschaft. Ich meine, braucht man nur schauen in der Popularmusik, wie sehr Mutterschaft ein Thema ist.
Stimmt.
Und im Nachhinein dann immer so, die haben das ja super gemacht. Mhm. Schau, und die jetzt dreht sich drüber, wie das war. Furchtbar nämlich. Mhm. Also da habe ich das große Glück gehabt, dass irgendwann einmal die Pandemie gekommen ist.
Ja.
Das hat bei mir einfach total viele Probleme auf einmal gelöst. Weil ich kann mich noch erinnern, es war März, erster Lockdown, die Kalender, alles hat sich ausgeklärt, nichts geht mehr.
Jetzt machen wir ein Kind.
Ich habe gesagt, Lockdown it is.
Ja.
Und es war natürlich insofern dann super, weil dieses ganze, die Absicherung dann halt irgendwie auch da war. Ich habe nicht arbeiten müssen, was auch gar nicht gegangen wäre. Ich war 6 Monate nur schlecht.
Ja.
Also keine Ahnung, wie das gehen hätte sollen. Somit habe ich quasi die ruhigste Schwangerschaft aller Zeiten irgendwie gehabt und habe mir keine Sorgen machen müssen. Und wie der Kalle dann auf der Welt war, ist dann so langsam immer wieder losgegangen. So ganz langsam und eine ganz andere Sichtweise, das hat sich dann irgendwie schon verändert, Gesundheit und Auftreten, das war dann irgendwie im Bewusstsein, das hat es so vorher in der Branche gar nicht gegeben. Ja, und da bin ich dann langsam als Mutter wieder, wie die Branche wieder so ein bisschen losgegangen ist, habe ich dann gedacht, ja, mache ich weiter wie vorher. Du hast es vorher, glaube ich, gesagt, auf einmal ist man zurück in den 50er Jahren.
Ja, es ist so arg, wie man von wilde leidenschaftlicher Beziehung zum Manager eines mittelständischen Familienbetriebs wird.
Ja, es ist tatsächlich so, dass man einfach, unsere Gesellschaft ist nicht dafür gemacht, dass man das gleichberechtigt handeln kann. Frauen machen immer noch, ich glaube, zwischen 6% und 2/3 der unbezahlten Care-Arbeit. Mir kommt vor, es ist mehr.
Ja, weil wir die Emotional Labor haben. Ne?
Ja,
also das, wie man sagt, eben, wir planen, welcher Ortstermin, welcher Kindergeburtstag.
Ja.
Die Sorge überhaupt, dass das Kind krank ist. Ich glaube, das ist alles nicht am Radar von den Männern. Ich verstehe nicht, warum es so ist. Aber
ich glaube, dass es, gesellschaftlich total anerzogen einfach ist, wer sich um was kümmert. Ja? Es ist auch das gesellschaftlich anerzogen, welche Arbeiten wir an uns reißen als Frauen. Weil was von der Großmutter, von der Mutter, von der Schwester,
Rollen, die wir gelernt haben.
Rollen, die wir da gelernt haben, das ist mehr als einfach nur Ignoranz.
Genau.
Ja,
genau.
Das ist mir da ganz stark bewusst, aber es fällt dann halt einfach auch auf, wenn du da sitzt und denkst, hey, wann genau soll ich dann jetzt wieder arbeiten?
Ja.
Weil meine Karenz ist jetzt vorbei.
Mhm.
Und es ist einfach so dieses eine Jahr, wo Karenz ist, bis zu dem läuft eigentlich, wenn Männer keine Karenz machen, was halt meistens so ist, einfach aufgrund der Pätalen-Gap,
ja,
ja. Erst noch Schwangerschaft, Geburt und ein Jahr Karenz, so dass Männer tatsächlich an ihrem Arbeitsalltag was ändern müssten.
Genau.
Weil, wie gesagt, es geht jetzt so weiter. Wir haben jetzt ein Kind. Mhm. Aber ich arbeite jetzt, ich muss jetzt auch wieder arbeiten, ich will jetzt auch wieder arbeiten. Das heißt, für dich muss ich jetzt was ändern. Aber wieso? Ja? Und
ja.
Was?
Ja.
Und dann kommt dieser berühmte Satz, na sag mir halt einfach, wie ich dir helfen kann.
Ach Gott. Ach Gott.
Sag mir halt, was ich machen soll.
Es ist ja so einfach.
Und
sag's doch
einfach. Und da ist es halt einfach schon, und da merkt man einfach, okay, da ist es ja eigentlich zu dem Punkt schon total verfahren. Ja. Und das, ich will da gar nicht auf Fehlersuche gehen, weil ich meine, gerade wenn man das erste Mal Mutter oder Eltern wird, hey, kein Mensch weiß, wie das geht.
Mhm.
Ja, du bist in diesem unfassbaren Hormonausnahmezustand, musst dich auf einmal auf einen kleinen Menschen, den du nicht kennst, wo du nicht weißt, wie du mit dem umgehst, einstellen, 24 Stunden dich um das Kind sorgen. Ich bin Mom without a Mom. Und das ist einfach eine irrsinnige Belastung gewesen für mich. Deswegen habe ich einfach einmal geschaut, dass ich es irgendwie am Laufen halt. Ja? Und es ist dann schon so, dass die Männer ja genauso wenig wissen, wie es geht.
Ja, ja.
Und man eher so davon ausgeht, okay, na, am ehesten war es vielleicht nur die Mutter,
genau,
das sollte man das dann irgendwie sagen,
ja.
Aber da ist man schon nur mehr auf Überlebensmodus. Ja,
ja, oder man ruft eben auf einen an, die schon Mutter ist, oder so,
ja,
du kommst
genau.
Nicht auf die Idee, dass du einen Freund von dir anruft. Ne? Oder der Mann kommt nicht auf die Idee, dass er einen befreundeten Vater anruft.
Ja, das hat meine Mama irgendwie schon gemacht.
Ja.
Das weiß ich, dass da irgendwie ein Austausch mit Freunden, die schon Väter sind, irgendwie vorher, irgendwie, wie ist das? Gut, was genau da dann geredet wird,
Was
weiß ich natürlich auch nicht. Der hat gesagt, hey, lass es mal machen.
Ja.
Keine Ahnung.
Ja.
Aber ich glaube, dass an dem Punkt, wo es dann wirklich ernst wird und wieder diese berufliche Komponente da ist, ist der Kahn irgendwie schon in den Dreck gefahren. Irgendwie so ein bisschen.
Genau. Ist man dann schon so drinnen. In
ja, da hat man gewisse Sachen schon so über Nummern verteilt, weil...
Aber ist das nicht ein Wahnsinn? Ich meine, ich bin mit Philipp schon über 20 Jahre zusammen und wir haben das lang super hingekriegt, dieses gleichberechtigte Fulltime-Worken und dann machen wir das und das.
Ohne
und jeder hat's, genau. Und dass dann diese jahrelange Beziehung, wo es so schön aufteilt ist, dass wir gemeinsam die Wohnung putzen mit Musik und dann so und so, ne, und gemeinsam Essen machen, keinerlei Rollenverteilung und dann kommt ein Kind und zack, bam, sind wir in die 50er Jahre. Ne? Wie schnell geht das eigentlich?
Ich habe mal was gelesen, ich lasse mich jetzt so nicht auf diese Studie, die ich tatsächlich gelesen habe, festnageln, aber es hat Sinn gemacht für mich, wenn man nur ein Paar ist, wo noch kein Kind im Spiel ist, dann ist man Mann, Frau, Freundin, Partner, Freund, Lebensgefährte, was auch immer. Und jeder hat seine Mütter zu Hause. Und dass sich die Chemie im Kopf eines Mannes verändert, wenn dann wieder eine Mutter im Haus ist. Dass das dann,
die werden zum
diese
Jungen.
Mutterrolle, dass die Frau, Freundin, Lebensgefährtin plötzlich offensichtlich eine Mutter ist. Und ich meine, das ist schon so, dass Männer ja am Anfang des Messens lernen, dass Zärtlichkeit, Zuneigung an das Kind geht, was vorher sie gekriegt haben. Dass da quasi ein, und ich würde nicht sagen, die Armen kriegen dann keine Zuneigung mehr. Aber es ist eine Umstellung. Für uns eine Riesenumstellung, weil wir an Menschen machen und Milch produzieren und das alles einfach nur wütend ist. Aber es ist auch, und das wird keine Rechtfertigung für irgendwas sein, sondern einfach eine tatsächliche Umstellung für die Männer, dass sie wenig tun können, keinen Anspruch mehr haben, zurückgewiesen werden, das Kind sämtliche Zuneigung, Liebe und Aufmerksamkeit kriegt. Ja,
ja, genau.
Das ist alles ein Signal dafür, eine Mutter ist im Haus. Ja? Mhm. Also diese Studie besagt anscheinend auch, dass einfach das Erkennen, dass eine Frau im Haus, in der Wohnung jetzt wieder ist, die eine Mutterrolle hat, dazu führt, dass Männer gewisse Dinge wieder verlernen und quasi wieder in diese Rolle zurückkehren. Auf einmal das Gewand wieder liegen lassen, nicht mehr waschen, sie keine Gedanken übers Essen machen, also weil wieder eine Mutter im Haus ist.
Wow, das verändert gerade so viel. Das macht so Sinn.
Es macht total Sinn, es ist keine Entschuldigung für irgendwas. Ja. Ja, aber es ist für mich eine Erklärung, mit der ich arbeiten kann, genau. Die man adressieren kann, indem man sagt, I'm your, not your mom.
Ja.
Ich bin die Mutter meines Kindes. Aber, und ich bin mehr so nicht. Ich weiß, ich habe nur ein Kind geboren.
Ja.
Ich werde auch nur ein Kind erziehen.
Ja.
Ja? Buckle up.
Genau.
Also das ist wirklich diese Dynamik zu adressieren und zu sagen, ich bin nicht deine Mama. Ich mache nicht deine... Natürlich muss ich Laundry never stops. Muss ich die Wäsche machen, aber... Du kannst es auch machen, so wie früher. Du kannst es einschalten, du kannst es aufhängen, du kannst es zusammenlegen, du kannst es einordnen.
Ja.
It's still the same.
Genau.
Ich glaube, dass das alles aus dieser Unsicherheit, die neue Situation, wie ist die neue Weltordnung, aber keiner weiß es.
Mhm.
Und die Männer denken sich mal, okay, du übernimmst jetzt einmal.
Jetzt gehe ich wieder zurück in meine
Kinderrolle. Und ich gehe wieder zurück. Das ist so dieser Trigger. Bei der Mama daheim hat man auch nicht genau gewusst, was ist der große Plan, aber
genau,
sie hat sich um alles gekümmert.
Ja. Das ist so gut.
Ja.
Ein Wahnsinn, ja.
Hast du schon mal gehört?
Nein, ich kenne diese Sprüche mit, du hast ein Kind und plötzlich zwei, ne?
Ja.
So, das dieser Spruch.
Ja.
Aber das, also mir war nicht klar, dass er mir als Mutter sieht.
Ich weiß es gar
jetzt
nicht.
Da die Mutter bin.
Ich glaube nicht, dass er glaubt, dass du seine Mutter
bist.
Ja,
aber dass er jetzt wieder so wirklich in diese Kinderrolle reinkommt.
Es geht, glaube ich, einfach um dieses... diese Position im Haushalt.
Es ist schon was anderes, ob man den sagt jetzt so als männlichen Pascha
der
50er Jahre oder ob ich ihn jetzt sehe als Kind.
Ja,
das ist jetzt das, was sich für mich ändert.
Ja, genau.
Wo ich, muss ich eher schmunzeln dann, muss ich sagen. Also. Aber ja, es macht irgendwie wirklich Sinn, ja.
Weil ich weiß es aus eigener Hand, es ist nicht so, dass mein Partner mich als Mama sehen will. Überhaupt nicht. Und gar nicht. Der möchte wieder seine Freundin zurück.
Ja, ja.
Also gerne. Sicher. Also Aspekte davon. Und ich glaube, und ich glaube, das ist da, wo man sie treffen kann.
Genau.
Wo man sagt, du willst nicht, dass ich deine Mama bin und dich bevormunde.
Also mach mich nicht dazu. Ne?
Dann mach mich nicht dazu, weil ich will auch,
genau.
Wenn ich irgendwie den Rücken frei habe, deine Geliebte, deine Freundin, deine Lebensgefährtin sei, Mama ausgeklammert. Ja? Weil das bin ich sowieso, das geht ja nie wieder weg.
Genau.
und ich glaube, da kommt man einen großen Schritt weiter, wenn man das weiß und das adressiert und das auch besprechen kann.
Mhm.
Es ist schwierig, weil meistens kracht man zusammen, wenn alle am Zahnfleisch sind. Und da kann man halt natürlich nicht gescheit miteinander reden, weil dann sagt man, ich bin nicht der Mama.
Ja.
Das wird nicht zu viel führen.
Es sind so diese Schreie, wo man währenddessen draufkommt, dass es eigentlich überhaupt keinen Sinn ergibt. Alle sind einfach nur mir. Jetzt
kommt
nicht mehr raus aus der Nummer.
Ich nenne es die berühmten, wem geht's schlechter Streite.
Ja.
Wer opfert mehr? Wer hat am wenigsten geschlafen? Wer muss am meisten verzichten, wo jeder ständig aufzählt, was er nicht machen kann.
Ja, ja.
Und das ist natürlich, entspricht dem großen Ja-Gedanken nicht. Ja. Und da ist wieder was ich von meinem Mann gelernt habe, wenn irgendwas passiert und eine Situation einfach nicht leibend ist, dann sagt er, ist es schon passiert? Kann man es noch ändern? Gut. Wo wollen wir hin und was ist der erste Schritt dorthin?
Oh wow,
das also quasi so dieser absolute Blick nach vorne, sich nicht aufhalten mit, wie es zu einer Situation gekommen ist, weil in einer Langzeitbeziehung ist ja also, da fährt man so dahin, ja, Und es wäre ja absurd zu glauben, dass man in einer Langzeitbeziehung, nur weil man quasi, wie man sich kennengelernt hat, am selben Punkt gestanden ist, dasselbe Wollen hat, dasselbe Tempo in dieselbe Richtung gefahren ist.
Genau.
Wäre es absurd zu glauben, dass das immer so bleibt, weil einmal fährt einer schneller, einmal ist einer langsamer, dann birgt man in die Richtung an, dann findet man sich auf einmal in so einer Position und dann muss man halt irgendwie schauen, wie man sich tatsächlich wieder auf Spur bringt oder zumindest nicht aus den Augen verliert. Weil die einzige Konstante, die man, das merkt man mit Kindern am allermeisten, die man hat im Leben, ist die Veränderung. Deswegen großes Ja zur Veränderung. Bin ein großer Fan von nachjustieren, verändern, was viel bedeutet für mich, weil ich bin eher so Schwellenangstler.
Ja.
Also, wenn einmal was funktioniert, passt es für mich schon,
genau,
eigentlich. Aber wenn es nicht passt, dann kann ich mich verabschieden davon. Und da hat sicher das Erlebnis von Todesfällen in meinem engen Umfeld damit zum Tun, dass man merkt, okay, es kommt nicht nur was Schlechtes von Tragödien, ja. Weil ich meine, wenn man so drauf schaut, der Tod der eigenen Mutter kann eigentlich nichts Gutes haben. Ja, es kann eigentlich.
Ja.
Aber es ist ein Teil von meiner Geschichte und so hart wie das klingt, ich wäre wahrscheinlich nicht so auf meinen eigenen Beinen und so ein glücklicher Mensch, wie ich jetzt bin, wenn ich nicht die Watschen gekriegt hätte, dass meine Mutter gestorben ist. Also dieses Netz, das ich immer gehabt habe.
Genau.
Dieses Mama wird es schon richten.
Mhm.
In meinem Fall, das war dann weg.
Wow.
Und ich war ja Anfang 30.
Mhm.
Das hat mir einen gescheiten Weckruf gegeben. Und deswegen weiß ich, um auf das zurückzukommen, dass Veränderung einfach ein Teil von einer Beziehung auch sein muss.
Ja.
Aber was das Allerwichtigste in meiner Erfahrung ist, was total schlagend ist, wenn man ein Kind kriegt, in einer Langzeitbeziehung ist, ist nicht, ob man das beste Liebespaar aller Zeiten ist, das beste High Life und was der Kuckuck des Lebens ist. Man muss gut befreundet sein. Man muss
voll
gute Freunde sein, weil
das ist das, was am Ende zählt.
Das, ne? Ist
ein,
das,
was ein Team fürs Leben. Ja, ein Partner fürs Leben finden.
Und das steckt auch in den ersten Monaten, Jahren, glaube ich, steht und fällt, glaube ich, die Beziehung, ob die weiter bestehen kann, damit, ob man miteinander reden kann, sie immer wieder irgendwie zusammenrauft und auch, ob man sie wirklich als Mensch und als Freund gern mag. Ich mag, mein Mann ist mein bester Freund. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich, das klingt total kitschig, von niemandem, von jemandem kein Geheimnis habe und auch keine Angst habe, was zum Sagen. Das sind so bei Schwellenangstlern wie bei mir, keine Ahnung, dass ich mit einem neuen Auto in der Garage einmal die Seiten abgekratzt habe. Da gehe ich rauf und sage, ich habe gerade unser Auto geschrottet.
Ja.
Das wird jetzt voll teuer. Das ist scheiße. Und ich habe aber keine Angst. Er sagt, ja, ist schon passiert.
Ja.
Kannst du es noch ändern? Wo wollen wir hin? Wie kommen wir dorthin?
Ja, aber das ist nämlich der wahre Luxus, so einen Partner zu haben.
Das ist ein totaler Luxus und dem bin ich mir echt bewusst.
Ja, aber das ist auch ein Learning, weil viele verwechseln ja diese Leidenschaft mit eigentlich aufgewühlten Nervensystem, gell? Also dysregulierten Nervensystem, dass du sagst, dieses Toxische, diese Angst haben, ein bisschen so Ghosting, Hot and Cold, ne? Und dann, das ist Leidenschaft. Dabei ist es einfach nur ein Nervensystem, was verrückt spürt. Eigentlich wirkliche Liebe hat mit diesem Trust zum da, ne? dass man weiß, was einen erwartet, was dann viele eben langweilig finden. Aber das ist eigentlich das, was uns gut tut, dass du weißt, du brauchst keine Angst haben, weil du das Auto gerade zu Schrott gefahren hast. Ne?
Das ist, ich glaube, das Wort für mich ist einfach diese Sicherheit in einer Beziehung. Mein Mann und ich sind sehr unterschiedlich. Also wirklich aus unterschiedlichen sozialen Schichten, komplett unterschiedliches Upbringing, Elternfiguren, Geschwister. Wir haben eine unterschiedliche Sicht auf die Dinge, eine unterschiedliche Sicht auf Glauben, eine unterschiedliche Sicht auf Menschen und Community. Aber ich weiß, ich weiß nie mit was, mein Mann, der hat so viele Ideen, das, also fad wird man nicht, ja. Aber ich weiß, dass hundertprozentige Loyalität da ist. Ich weiß, dass ich in Sicherheit bin. Und ich weiß zum Beispiel so was ganz Einfaches, dass mein Mann niemals hinter meinen Rücken irgendwie sagt, ah oh, ja, meine Frau, ja. So sind sie halt ja, irgendwie. Ja. Also so dieses Wife-Bashing
das
oder so.
Das entspannt schon sehr, ja. Das
und das, da fühle ich mich gewertschätzt und sicher. Mhm. Ja. Da kommt man natürlich auch gleich zu dem Thema Eifersucht und Beziehung und wie sicher kann man sich jemals sein? Sicher kann man sich nie sein. Mein Mann ist halt den ganzen Tag unterwegs. Es kann sein, dass ihm der Blitz trifft und er in Love ist. Und ohne, dass er es wollte. Die Frage ist nur, was tut man damit? Ja? Und da ist man wieder bei Loyalität und Entscheidungen. Weil ich glaube zum Beispiel, dass man viele mögliche perfekte Partner finden könnte, ja. Ich war, ein paar Mal habe ich große Lieben gehabt und vermutlich hätte es mit dem einen oder anderen genauso funktionieren können, aber
man muss einfach dann arbeiten.
Meine Entscheidung war zu dem Zeitpunkt mit der Sachlage, nein, das nicht mehr, ja.
Ja.
Und deswegen glaube ich, dass es auch in einer Langzeitbeziehung Eifersucht ist ein schwieriges Thema, aber dass man das auch offen auf den Tisch legen muss. Es kann sein, dass du bei einer Arbeitsveranstaltung mit jemandem redest, der da total einfährt und wo du dich geschmeichelt fühlst und Butterflies hast und wo du irgendwie kurz dieses Hi fühlst. Ja, ist ja alles schön. Die Frage, die einzige Frage, weil das kann man nicht steuern. Man kann nicht steuern, ob man wer einfährt.
Nein,
ja, man kann steuern, ob man
Dem nachgeht.
Das ja. kann man steuern und das fällt wieder unter Entscheidung, ob ich die Entscheidung treffe, loyal
genau.
zu sein und zu sagen, das Gefühl ist nett. Ja? Ja, schön, ja. das wieder mal gefühlt zu haben, ja. wie ein Schwipser angenehmer.
Genau.
Ja? Oder ob ich den nächsten Tag, hey, war nett, wie
ja.
geht's dir?
Ja, ja.
Oder überhaupt einmal schon die Telefonnummer einsammeln.
Also wenn ja. man sagt, wie sagt man, gustieren darf man, gegessen wird da.
Genau. Kommt auch in einem meiner Lieder vor. Und ich persönlich sehe oft von der Bühne aus, wenn mein Mann, wenn ich den Luxus habe, dass mein Mann auch Zeit hat, irgendwie mitzukommen und er tanzt und dann kommen irgendwelche Frauen oder Männer auch gerne mal, die sich an ihm zu wetzen anfangen und so. Und ich sehe das dann.
Ich
denke mir, ja, sehe ich auch so. Ja?
Ja.
Ich find meinen Mann auch super. Ja?
Ja.
Wetzt sich nur, aber...
Es ist ja schön, wenn er andere attraktiv finden, aber...
Genau, dann fühle ich mich ja bestätigt,
ja.
dass ich eine gute Wahl getroffen habe.
Ja, das sehe ich auch so.
Ja.
Also eben, wieder, da waren wir wieder beim Ja bei der Entscheidung. Sicher kann man andere mal cool finden, aber die Entscheidung Ja für den anderen, dass man dem nicht nachgeht, sondern dass man schön bei seinem bleibt.
Ja. Und einfach auch mit offenen Karten immer spielt. Ja. Aber ich glaube, das ist 40-something-mäßig ist man eh nicht mehr so, ist man eh schon mehr no bullshit. Ja.
Ja.
Also es ist auch, wenn ich merke, es flirtet mir jemand an, dann ist auch eines der ersten Dinge, die ich sage, und bist du auch verheiratet?
Ja.
Du Kinder.
Ja, genau.
Also, weil man kann sie ja irgendwie beflügelnd finden und man kann einfach mal sagen, hey, ich habe einen Mann, ich habe ein Kind.
Ja, genau.
Du irgendwie auch.
So, ja, du schaust eigentlich ganz gut aus, aber ich erzähle trotzdem, dass ich verheiratet bin, glücklich und ein Kind habe.
Set the straight.
Ja, voll.
Genau. Und weil das dann, Chemie kann man nicht verhindern, ja.
Mhm.
Das ist so, aber Fehltritte kann man verhindern, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und meine persönliche Meinung, bei mir triggert Eifersucht einfach sofort das Thema, du vertraust mir nicht.
Okay.
Also, weil manche finden es ja schmeichelhaft, dass die ja. Männer total durchtragen,
mhm,
irgendwie so. Für mich ganz persönlich ist es ein totaler Trigger von, du vertraust mir nicht. Ich habe auch in meinem Leben schon Fehltritte gemacht und da haben Freunde recht gehabt, indem sie mir nicht vertraut haben. Ja?
Ja.
Oder nachgefragt haben oder was auch immer. Das ist, glaube ich, Eifersucht wird größer, wenn man weiß, was für einen Scheiß man tragen kann. Ja, also so jeder, der selber schon mal betrogen hat, ist eifersüchtiger.
Das stimmt.
Und misstrauischer.
Würde ich auch sagen.
Und das ist bei mir definitiv so hängen geblieben, dass wenn, ich fühle mich nicht geschmeichelt durch Eifersucht.
Ja.
Ja.
Nein, ja nicht. Ja. Nein. Ja, ich war, also ich habe auch eine Beziehung gehabt, wo extrem viel Eifersucht da war, beidseitig dann auch, gell? Und ich das so gelernt habe auch, dieses, man muss eifersüchtig sein, es ist angebracht, eifersüchtig zu sein. Und Philipp dann war, der war einfach überhaupt nicht eifersüchtig, mit dem bin ich dann anfangs auch nicht klargekommen und dachte, jetzt sei doch mal eifersüchtig, bitte da. So, gell?
Hast du dann was gemacht, dass du eifersüchtig warst?
Ja, so ein bisschen halt, so ein bisschen provoziert. Ist aber gar nicht gut angekommen bei ihm.
Surprise!
Surprise!
Und ich mir total. Kommt normalerweise gut
und an. Dann war das einfach für mich das schönste Geschenk, dass ich ankommen kann in einer Beziehung und mich mal wirklich erholen kann. Also mit dem konnte ich nicht leben. Also dieses einfach Vertrauen ist alles. Eben diese Loyalität, wie du sagst. Mit allen anderen, sicher ärgert mich Dinge und bin ich genervt über was. Aber das ist schon mal das Allergrößte, warum es funktioniert. Gell? Mhm. So eine Langzeitbeziehung, dass das passt. Eben, dass mein Nervensystem runtergehen kann. Es ist ja so, am Anfang ist eh alles so abenteuerlich und dann erholst du dich, dann ist das Nervensystem unten und dann kommen so Sachen wie, er kaut falsch. Er nervt mich total, wie der kaut.
Du atmest falsch.
Du atmest, überhaupt, du atmest.
Atmest doch nicht so laut.
Ja. Sowas triggert einen dann, gell?
Ja, es ist, ja, jeder hat andere Trigger. Ich habe, glaube ich, manchmal mehr ein Sauberkeitsbedürfnis gehabt, als die Männer, mit denen ich zusammengelebt habe. Oder allgemein habe ich das irgendwie. Oder ich sehe halt einfach Sachen und
die anderen sehen ja,
oder es hat eine andere Wertigkeit. Manchmal wünsche ich mir, dass ich da ein bisschen mehr wurscht sein könnte. Mhm. Aber und dann Socken herumlegen und Schuhe umeinander stehen und die Wäsche da irgendwie oder die Heferl und die Teller und dann nicht nachgewischt ist beim Bordstutzen und solche Sachen.
Ja, also diese Bordstoppeln im Waschbecken, ich kann es gar nicht. Ja.
Ich ertrage es nicht. Ich hasse Schluss machen, aber nicht wegen dem Herzschmerz und dem Selbstmitleid, der Gewohnheit, die sich wieder ändern muss und dieses Neuanfang und irgendwas. Nein, deswegen gar nicht, sondern man weiß nie, ob es beim nächsten Mal besser wird. Meistens ist es ja auch so, wenn man in einer Beziehung ist, wo man unglücklich ist und das an etwas fehlt, dann taucht plötzlich jemand auf, der genau das hat, was fehlt. Der horcht besser zu oder bewundert mehr oder kaut richtig.
Klar,
oder was auch immer. Aber der hat dann irgendwas anderes, was einen total nervt. Genau. Der hat wahrscheinlich meistens dann nur genau das, was einem gerade irgendwie fehlt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, wenn man dann wieder zum Daten anfängt und dann schaut super aus, aber dann, keine Ahnung, beim zweiten Date kommst du drauf, der schmust schlecht, grauslich.
Ja, ja.
Oder man kann sich nicht riechen. Oder,
ja. Oh mein Gott, dann ist es.
Oder du kommst in die Wohnung und in der Wohnung schaut es aus, als wenn, oder was auch immer.
Komisches Fetisch.
Oder hat irgendein komisches Fetisch. Oder was. Man hat oder es liegen wieder Socken herum. Ja?
Im Ende des Tages.
Ende des Tages geht alles wieder von vorne los.
Ja.
Und die Wahrscheinlichkeit, dass genau dieselbe Beziehung ein bisschen besser oder ein bisschen schlechter, die ist da.
Ja. Aber warum ist es meistens so ein Klassiker ist schon, dass wir schneller mal sehen, was stört.
Mhm.
Aber wahrscheinlich auch, weil wir oft gerade jetzt als Moms dran gebunden sind, dass wir mehr daheim sind und dass wir eben diese Zuständigkeitsbereiche haben, die wir eigentlich, um die wir sie nicht gerissen haben. Aber die wir halt jetzt haben und dann fällt es uns auf und stört es uns und ärgert uns dann, dass der andere das ein bisschen für selbstverständlich sieht. Und dann ärgert es dich halt an top, dass da jetzt die Haare im Waschbecken sind oder Nägel irgendwo liegen oder weiß ich nicht was.
Ich glaube, wir sind eine ganz besondere Generation, wir,
die
jetzt in unseren 40ern sind, weil die Generation vor uns, da war ja dieser große Slogan, Job oder Kind oder Karriere.
Genau,
du musst dich entscheiden, das eine oder das andere. Mhm. In unserer Generation hat er gesagt, you can have it all. Das Große, man kann alles haben. Ja. Spoiler, kann man nicht. Spoiler, kann man nicht. Aber gleichzeitig war man noch in die Generation, wo die Erziehung der Kinder, vor allem wenn man so, wie wir klein waren, ja, so in den 80ern,
Hast du eine Fulltime-Mom gehabt?
Hast du eine Fulltime-Mom gehabt? Mhm. Und die Erziehung von Mädchen und Jungs hat unterschiedlich ausgeschaut.
Ja.
Die Jungs sind, das weiß ich von den Männern, mit denen ich zusammengelebt habe, da ist nicht, räum dein Zimmer auf, du musst schauen, dass immer irgendwie alles, putz dich nicht an, stell deine Schuhe hin, mach dir dein Essen da, schau, so kocht man, wie dem auch sei. Männer unserer Generation, es gibt immer Ausnahmen, im Groben, in meiner Erfahrung, von The Man I Loved, sind von ihren Müttern schon wie ein bisschen wie Prinzen erzogen worden. Ja. Die haben nicht so viel gelernt, wie Mädels schon gelernt haben. Diese.
Das stimmt, ja, ja.
Und
meine sagt, kleiner Prinz.
Zusätzlich zu der Rolle, die wir vorgelebt gekriegt haben. Das heißt, wir haben eine Mutter gesehen, die den ganzen Tag wascht, putzt, zusammenräumt, kocht, einkauft, mit uns Sachen macht, Dingsdongs, Garten, Blumen, schneiden, Gemüse.
Und der Vater kommt dann heim und darf dann nur spülen mit den Kindern. Alles ist geebnet und er ist der Good Guy. Mhm. Und die Frau ist dann der Bad Guy, die einschreiten muss, wenn was nicht passt.
Ja.
Und diesen Stempel kriegt man dann drauf, weil ich bin eigentlich ungern in dieser krantigen Polizeirolle.
Ich hasse es,
ja, ich mag der Wärter zu sein. Die Lockere sein, die eigentlich für die Gaudi da ist. Ja, sind wir eigentlich. Ja. Und dann denke ich mir, wow, what the fuck, will ich eigentlich nicht. Aber es ist schon schwer, man braucht immer so, ja, ich meine, ich versuche es mit Humor teilweise zu lösen, gell? Weil ich kann mich entweder aufregen und ich habe dann schon gesagt, wie damals, sein Ding ist Pareto-Prinzip, gell? Aber 80% reichen halt nicht, wenn es um die Klospülung geht zum Beispiel. Ich will 100%.
Ich will 100% Klospülung.
Und
ich will 100% sauberes Waschbecken.
Genau. Aber eben dann, dass ich habe dann schon in eine liebevolle Bloßstellung, dass ich dann zum Beispiel, wenn er seine, der steigt aus der Hosen raus, gell? Also die zieht er sich ab, wenn er sie auszieht. Er steigt außer, das ist ein Klassiker, machen viele Männer, die bleibt liegen oder teilweise so stehen wie ein Kunstwerk. Ich habe das dann fotografiert und auf Instagram gestellt und habe gesagt, schau mal, wir haben jetzt 300 Leute gesehen. Ist dir das peinlich? Nein, sie sagen nicht
einmal. Okay, so weit bin ich dann nicht gegangen. Aber ich habe schon manchmal überlegt, quasi vor allem Fotos zu machen und einfach unkommentiert zu schicken. Ich glaube, dass wir strange Generation sind, weil wir das Alte vorgelebt gekriegt haben, sowohl die Männer als auch die Frauen. Und dieses You can have it all heißt für uns nichts anderes. Du kannst alles machen, was du bei deiner Mama gesehen hast und zusätzlich noch voll erwerbstätig sein. Gratuliere. Für die Männer ändert sich nichts. Das heißt, they can still have it all.
Ja, die können alles haben. Ja.
Und da hinkt so ein bisschen. Ich glaube, dass die Generationen, die jetzt in den 30ern, 20ern sind, dass die Welt da schon wieder anders ausschaut. Aber diese Lüge, die wir erzählt gekriegt haben, und ich meine, das wirst du auch wissen als Mom. Ich als Künstler-Mom weiß das schmerzhaft, dass einfach ich kann überhaupt nicht alles haben. Was ich haben kann, ist, dass ich mich schlecht meiner Kunst gegenüber fühle und schlecht meinem Kind und schlecht meiner Beziehung gegenüber fühle, weil ich wegfahre, weil ich Zeit für die Kunst brauche, weil ich die Kunst ist eine Prinzessin. Ob es die Fotografie oder die Musik ist, die will 100%. Ja? Mhm. Und ein Kind zu Recht, ein fünfjähriges Kind will auch 100%. Mhm. So ist er haben. Ja? Und im Endeffekt gibt man überall so ein bisschen was und eigentlich fühlt man sich allem gegenüber schlecht. Mhm. Und wie es einem selber geht, weiß man oft gar nicht.
Genau, ja. Du bist voll zerrissen zwischen beiden und die Selbstpflege ist dann sowieso noch.
Das ist irgendwie das, was ich für mich so an dieser, weil ich mir überlegt habe, was heißt für mich in den 40ern sein, jetzt heißt einfach, ist auch ganz stark damit verknüpft, in welcher Zeit ihr Kind war und was so diese mittlerweile schon outdated Wahrheiten, die wir gelernt haben, sind. Ja? Und das ist, you cannot have it all. You have to choose. Und ich merke es bei vielen Musiker, Kolleginnen, die auch Kinder kriegen, es ist erstens, jede Family ist anders. Bei mir ist einfach ein ganz wesentlicher Punkt, wie ich das alles schaffen kann oder nicht kann, ist, dass ich selber keine Mutter mehr habe. Ich habe Unterstützung, aber das ist was, ob man sich mit seiner Mutter gut versteht oder nicht, das bestätigen wir alle. Wenn du zum Beispiel mit einem Baby auf Tour gehen willst, dann würdest du es mit niemand anderen machen als mit deiner Mutter.
Dass das Kind in guten
Händen
ist.
Dass das Kind, während man sich auf was ganz anderes fokussieren muss, in Sicherheit ist. Ja. Die nehmen teilweise immense Konflikte und Mutter-Tochter-Schuldgefühls, ja, Mischkulanzen auf sich, weil das Nervensystem das am ehesten zulässt. Mhm. Zusätzlich dazu, dass die auch nicht super fühlst, weil ich meine, jeder, der schon mal auf der Bühne gestanden ist mit ein Kind, also nicht mit dem Kind, aber ein Kind gehabt hat, das nur zum Stillen war. Ich meine, ich bin auch auf der Bühne gestanden, auf einmal ist mir die Milch eingeschossen, mhm, weil es einfach eins in der Früh war, mhm, und mein Körper gewusst hat, mein Kind hat jetzt dann einmal Durst.
Ja.
Ja? Und dann stehst du da und denkst, glamorous, isn't it? Die Natur ist einfach so viel stärker,
ja, ja,
in dem Moment. Und man könnte sich nicht schuldiger fühlen. Es ist wie, wenn dir der Körper ins Gesicht schreit, Rabenmutter! Ja, das war für mich, das habe ich erlebt, da war der Kali 4 oder 5 Monate, habe gesagt, aus, ich gehe erst wieder auf die Bühne, wenn ich angestellt habe.
Ja.
Vorher nicht, das ist, ja, ist es mir persönlich mit meiner Infrastruktur, mit den Bedürfnissen von meinem Kind. Andere Kinder ist das wurscht, die kannst überall hinlegen in den ersten Monaten, sind easy cheesy. Mein Kind hat mich gebraucht und Ruhe und Dunkelheit und Stille und Busen. Das war halt so. Und ich stehe auf der Bühne und fange zum Mücheln an und denke mir, nein. Ich werde an meinem Sterbebett werde ich sicher nie liegen und sagen, hätte ich doch mehr Gigs gespielt, wie ich noch gespielt habe.
Das denke ich mir auch. Ja.
wäre ich doch viel weniger da gewesen, wie mein Kind mich gebraucht hat.
Ja.
Ja, also das habe ich mir anders vorgestellt. Ich habe mir gedacht, back to normal, Kind, ja, Backstage-Tour.
Ja, urcool und dann, ja.
War dann ja mit Corona und mit dem dann eh sowieso alles, so schnell ist das eh alles nicht wieder auf die Beine irgendwie gekommen. Aber das ist ganz, also das ist 180 Grad anders geworden, als ich mir das vorgestellt habe. Ich habe aktiv dann beschlossen, bis mein Kind in der Schule ist, werde ich den Radius immer so groß halten, wie es gerade easy cheesy in unserem Familienverband sich handeln lässt. Das ist von Jahr zu Jahr mehr geworden, dann hat man wieder ein bisschen mehr Zeit, dass man Songs schreibt.
Mhm. Ja, genau. Aber eben, wie du sagst, wir können nicht alles haben. Ja. Ich war bei der Entscheidung, dass ich mir dann gedacht habe, fahre jetzt auf diese Pressereise, wenn das Kind nur so klar ist und so weiter. Aber wenn ich dann panische Angst habe, dass das Flugzeug abstürzt oder drinnen sitzt, ne? Also ich habe das auch als Erlebnis einmal gehabt. Und dann war der Flug auch natürlich eine Katastrophe. Und ich habe mir gedacht, ich muss jetzt sterben. Da haben wir dann vorgenommen, nein, wenn es geht, fliege ich nicht mehr ohne Kind. Also wenn sie sich irgendwie vermeiden lässt, dann mache ich das nicht mehr. Und aber auch mit diesem, also schlecht wissen, weil ich wollte natürlich auch diese super Karrieremam sein, die eben alles schafft, die dann schafft, dass du gleich dort wieder hinfliegst und ein Event und so weiter. Aber ich habe mir auch entschieden, na, warum? Wenn es mir schlecht geht, meinem Nervensystem schlecht, nur damit ich eben alles haben kann, sage ich na und dann trifft ich halt zurück, bleibe halt mehr daheim. Habe mich halt dann natürlich
back to the 50s.
Ja, back to the 50s. Aber ja, es muss eh jeder für sich. Es gibt da Frauen, die schaffen das total gut. Die haben nicht dieses so arg, dieses Zerrissenheitsgefühl, gell?
Es ist jede Mutterschaft anders.
Ja.
Es ist jedes Dorf, das man braucht zur Kindserziehung, ist anders. Mhm. Das hat bei Kolleginnen, wo beide Musiker sind und beide miteinander auf Tour sind, die haben das Kind mit.
Ja.
Leibend, funktioniert. Ist bei mir nicht so. Und reinschauen kann man auch immer nicht. Ja. Du weißt dann auch immer erst im Nachhinein, War das eigentlich überhaupt cool für die Eltern-Kind-Beziehung? Hat das für das Kind gepasst oder hat sich das Kind nur gedacht, ich war zwar immer dabei, aber von meiner Mutter gehabt habe ich nichts.
Genau.
Väter gibt's ja auch noch. Darf man auch nicht vergessen. Und ich finde es super, durch das, dass ich ja in der Nacht arbeite, verzichte ich halt einfach auf Schlaf. Schlaf einfach nichts.
Super. Ja, du wirst immer abzwackt bei einem selber, gell?
Ja.
Wenn du dann was von dem haben willst, das was.
Naja, klar, ich gehe am Abend aus dem Haus und komme, ja, gehe um 3 ins Bett und ja, stehe um 7 auf.
Und legst du dich dann nochmal hin, wenn du sagst,
nein, ich kann untertags nicht schlafen.
Oh, wow.
Kann nicht. Geht nicht. Vielleicht lerne ich das noch.
Ja.
So auf meiner To-Do-Liste. Aber dadurch ist bei uns zum Beispiel so, dass mein Kind ganz früh einfach gelernt hat, mit anderen Leuten am Abend ins Bett zu gehen und zu vielen anderen unterschiedlichen, meine Schwester, mein Vater, der Kindsvater, ja, einfach, dass die genauso für Sicherheit bieten.
Und das wird dann total natürlich.
Genau.
Dass also, dann die Mama nicht immer da ist und das vereinfacht dann auch total
also,
viel.
Es gibt, das ist der positive Effekt,
ja,
wenn sie gelernt haben, die Mama geht zwar weg, aber sie kommt wieder und während sie weg ist, bin ich in Sicherheit, es ist wer da, wer auch immer,
ja,
alles ist safe. Und deswegen ist es jetzt, wenn ich wegfahre mit dem Koffer, ja, tschüss, ich bin jetzt eine Nacht weg oder vor drei Tagen irgendwo hin.
Voll gut.
Gibt es kein Drama, es gibt dann auch am Telefon kein Drama, ich vermisse dich so.
Ja.
Das ist der positive Effekt von dem Ganzen, dass dieses Mama ist da, Papa ist da, also das ist tatsächlich emotional völlig im Gleichgewicht bei uns.
Ja.
Das ist, merke ich bei anderen Familien, die ich kenne,
ja,
wo das nicht, wie es in meinem Job halt gezwungenermaßen
genau,
so war,
genau,
dass ich weg muss.
Das ist auch gut an diesem, gerade ein bisschen, wenn man auch nebenbei seinen Job hat und dein Kind sieht auch, also ich glaube, das ist ja das schönste Learning, das kriegen Kinder, dass die Mama für was brennt und dass das auch wichtig ist und dass sie das lebt und dass sie eben wieder zurückkommt.
Ja.
Und das ist so bei mir jetzt, ich war ja ein bisschen in diese Covid-Mom-Gluckendasein, bin ja ein wenig reingerutscht, gell, weil die Dinge, die ich gern gemacht habe, habe ich dann halt nicht machen können. Und dadurch bin ich dann ja schon ein bisschen so geworden und habe das meinem Kind auch schnell anerzogen und es war sehr problematisch, dieses Weggehen. Ist es heute noch.
Okay.
Wir sind jetzt wieder zurückgerutscht in meiner Selbstständigkeit, weil die Mama ist ja immer
jetzt viel da. Ja.
Die hat, wenn irgendwas in der Schule nicht kann, dann hat sie Bauche, weil die Mama kann sie ja dann innerhalb von 5 Minuten abholen. Gell?
Okay.
Und jetzt muss ich auch schon schauen. Also ich habe jetzt wieder Office im 7., dass ich da dann hinfahre.
Ja.
Mama ist nicht da immer. Oder eben auch öfter mal schauen, dass ich wegkomme, dass ich mal wieder woanders übernachte, damit das normaler wird.
Okay,
Das ist ja, kann ja nicht sein, dass das so ein Drama ist. Ich will ja die Flügel geben, die Wurzeln hat sie schon, aber ich will ja die Flügel geben.
Ja.
Und ja, da ist dann
wohl
die Mama. Ja, und darum, es ist ja voll wichtig, dass wir weggängen.
Total. Also das ist
für
wirklich
uns und für sie.
Das ist wirklich für mich und für mein Kind ein positiver Effekt von dieser ganzen Ungewissheit und Unstabilität, was mein Job gibt. Das ist, sage ich mal, immer so eine Balance zwischen Flexibilität und Existenzkrise.
Ja.
Das sind sie irgendwo dazwischen.
Findest du die auch da? Ja, ja.
Ja, da hänge ich irgendwie so dazwischen.
Ja.
Aber ich habe gelernt, zu vertrauen, dass das alles in großen Wellen passiert und dass immer ein Auf und Ab ist und weiß das schon sehr zu schätzen, was ich dadurch meinem Kind bieten kann an Tageszeit, vor allem bei dir.
Nachtarbeiterin.
Nachtarbeiterin bin. Showgirl. Und wenn du schon das Kind von einer Selbstständigen bist, dann ist da ein bisschen Vorteile haben davon.
Ja.
Das, was ich mache, finde ich uncool.
Ach so?
Ja. So laut.
So laut.
Mama, nicht. Singst so laut. Ich darf nicht üben, da haben sie es alles. Aber er hat schon verstanden, was ich mache, weil egal, welche Musik wir im Radio hören, sagt, Mama, bist du dabei? Bist es du?
Ah ja, so. Ja, na, auf der Kussling ist wieder wert, gell?
Ja.
Sie sind das schon alle ein bisschen Rampensäue.
Sie, also ja.
Mama darf da gern, ja.
Ja, nein, bin gespannt, wohin das alles geht. Ich hoffe nur, dass er nicht Musiker wird.
Ja.
Hoffentlich singt er falsch.
Mein Kind geht auch nicht. Also meine Tochter möchte Sängerin werden.
Versuchst du vorhin.
Ja.
Mit allem, was du hast.
Ja, sonst kommt es beim Ringen nicht drauf. In der Medienbranche bin ich ja froh, dass es nicht, wenn es nicht macht, aber Sängerin, ja.
Was macht dein Mann?
Der macht ganz was anderes. Der hat einen Doktor in Chemie.
Sowas kannst du machen.
Ja, ich würde auch immer sehr schauen, dass Mathe und diese Themen da gut macht. Ja. Ich lasse ihn da ein bisschen rein. Ja, das soll es machen.
Ja.
Aber das ist auch so bei uns. Ja, na, also eben, dieses eben auch, wie wir gesagt haben, mit dem Weggehen, das ist ja nicht nur für uns eine Wohltat und fürs Kind, sondern auch für die Beziehung zwischen Kind und dem Partner.
Total.
Und eben, weil wir meinen ja immer, wir machen alles richtig, aber sie machen auf ihre Art und Weise jetzt am Ende des Tages auch richtig.
Ja, na klar.
Nur nicht in unserem Ort von Perfektionismus oder wie wir es gern hätten vielleicht.
Ja.
Und oft, wenn man dann weg ist, ist man dann immer überrascht, wie wunderbar alles funktioniert. Und sie merken dann aber auch mehr wieder, was wir nicht alles machen. Und ich finde, es ist so für die Beziehung auch ganz gut. Insgesamt fürs Familiensystem.
Ich finde es ja,
schupfen.
Ich finde es persönlich ja immer easier, wenn ein Elternteil allein mit dem Kind ist. Also wenn man beide Elternteile mit dem Kind irgendwo unterwegs ist, ist es im, vor allem wenn sie älter werden, ist es dieses Ausspielen oder Austesten oder einfach ein bisschen mehr, weiß ich nicht, ich finde es kringeliger, unzufriedener. Es ist nicht so easy cheesy.
Genau.
Also wenn ich allein bin mit meinem Kind oder meinem Mann.
Irgendwer spielt sie aus.
Ja.
Irgendwer spielt sie aus gegeneinander.
Ja, es ist irgendwie. Und Fehler, ich glaube, dass ich wahnsinnig viel Fehler mache und so, weil ich merke halt einfach diese Dinge, die man selber aus der 80er Jahre Schwarzpädagogik selber so gehört hat und die man sich geschworen hat,
dass man die
nie sagen wird und dann bist du mit den Nerven und deiner Kraft am Ende und wirst. Ich arbeite auch zu Hause und muss halt dann oft am Nachmittag noch schnell E-Mails oder einen Text fertig schreiben, irgendwas machen, mich kurz konzentrieren. Kannst du mir das zeichnen mit der Schnelle?
Ja.
Mama!
Ja.
Und ich werde dann wahnsinnig, wenn ich dieses Gedanken nicht fertig denken können, Sätze nicht fertig sprechen, Gespräche nicht fertig sprechen können. Es macht mich wahnsinnig. Ja?
Ja.
Und dann bin ich irgendwann, ist es genug und dann explodiere ich auch und dann werde ich laut.
Klar.
Und dann denke ich mir, na super, gut gemacht.
Ja, ja. Aber ja, was dann der Unterschied ist, wir können uns dann auch entschuldigen und sagen, wir haben einen Fehler gemacht. Gell?
Das ist ein großer Unterschied in der Generation.
Ja.
Das,
ich
habe schon sehr oft für mein Kind entschuldigt.
Ja. Im Jahr drum.
Mama war sehr blöde.
Das war jetzt nicht in Ordnung. Weißt du auch, Erwachsene benehmen sich manchmal falsch. Naja, war mega. Letzte Woche war es, glaube ich, dreimal von der Schüler haben. Und sie hat jetzt diese Therapieschaukel, die sie aber nicht für Therapiezwecke verwendet, dass sie sich da schön immer dachte, sie schläft dann da drin. Nein, sie schaukelt durch das ganze Zimmer in alle Richtungen. Mhm. Ich sitze am Tisch und versuche zu schneiden und zu hören. Und wir sind gerade wieder jetzt in dieser Fragephase. Kennst du das denn, wenn man die ganze Zeit irgendwas fragt wirst? Und sie schwingt da durch die Gegend und fragt mich immer irgendwas. Und du wirst das immer halb so beantworten, weil du müsst ja für das Kind da sein. Und dann habe ich es nicht mehr gepackt. Ah, ja.
Lern endlich lesen.
Manchmal kommt es mal wie in so einer Slapstick-Comedy auch
vor. Ja, nein. Und dann ist es auch wieder so lustig und so. Und sie merken es dann ja irgendwie eh, wenn es wirklich, ich sage immer, eine sehr emotional, sehr authentische Mutter.
Ja, ist gut. Weißt du, wie gesund das ist?
Ja, ich bin großer Fan von Weinen.
Ja.
Und ich lüge mein Kind nicht an. Ich habe das erst letztens gehabt. Meine Mutter ist ja gestorben und eine Großmutter, also die Urli, ist erst kürzlich gestorben und wir haben einen Todesfall im Kindergarten von einer Betreuerin.
Oh Gott.
Gehabt und der Hund, ein letzter Hund, ist gestorben bei uns zu Hause. Da war das Kali zwar noch klar, aber das Thema Tod, ich will nicht, dass mein Kind Angst vom Tod hat. Und ich lüge mein Kind nicht an, weil ich selber einen Stress mit dem Thema habe.
Ja.
Das ist mir jetzt bei zwei Themen ist mir aufgefallen. Das eine ist das mit dem Tod. Freundin, befreundete Mutter im Kindergarten war in Tränen aufgelöst, weil ihr Vater im Sterben liegt, in der Früh, wie ich den Kindergarten gebracht habe. Und ich habe sie umarmt und habe natürlich gleich mit heulen müssen, weil ich empathisch bin, viel zu gerne immer. Und mein Kind kommt her und fragt, Mama, warum seid ihr traurig? Und ich habe gesagt, ja, der Papa stirbt. Und da ist man traurig, so wie ich traurig bin, wenn ich an meine Mama denke, die Oma im Himmel. Das gehört dazu, das ist ganz normal, weil wenn man jemanden lieb hat, der nicht mehr da ist, dann kann man traurig sein. Und sterben gehört zum Leben dazu. Wir wünschen uns alle ein langes Leben, aber das ist halt einmal so. Ach so, aha, schade. Weitergegangen. Und bin angeschaut worden. Irgendwie so rundherum. Hast du dein Kind gerade gesagt, dass...
Wirklich?
Okay. Ja, also viele Menschen haben selber so eine Angst vom Tod, dass das weitergeben wird. Das ist ja auch nur eine weitergegebene Angst, dass jemand stirbt. Ja, natürlich, wir sterben alle irgendwann einmal. Und ich würde meinem Kind das lernen, was ich vom Tod meiner Mutter gelernt habe, nämlich, dass die Erinnerung das ist, den Impact, den jemand hat in einem Leben, dass man sich an ihn erinnert, ist das Wesentliche. Ja? Und das bleibt und das hält an und das macht einen Menschen unsterblich. Und das Wichtigste, was ich gelernt habe, fucking Tod kann der Liebe nichts anhaben.
Ja.
Das ist ganz wichtig. Die ist in beide Richtungen. Mhm. Ich bin Mutter geworden, und weiß, meine Mutter wäre so gern Großmutter geworden. Und ich denke mal, jeden Tag denke ich an sie, weil ich 100.000 Fragen hätte oder jetzt Dinge verstehe oder einfach, und einfach Teile meiner Kindheit ausgelöscht sind. Ich kann sie nicht fragen, weil sonst niemand da war.
Ja.
Wie war denn ihr Säugling? Oder wie war denn, ich kann es nicht fragen, es ist ausgelöscht. Ja? Und vorher habe ich es nie gefragt, weil es mir nicht in den Sinn gekommen ist, weil es nicht relevant war. Aber ich spüre, und ich bin wirklich keine Esoterikerin, ich spüre in beide Richtungen, dass der Tod diese Verbindung nicht gekappert hat.
Mhm.
Ja, dass das immer nur da ist. Und das ist das Wichtigste am Thema Tod, das man wissen muss. Dass das, wenn es passiert ist, das Schlimmste vorbei. Dann kommt Trauer und Verabschiedung, die sich in Erinnerung oder Wut oder alles Mögliche verändert. Ja? Und das ist eins der Dinge, die ich meinem Kind einfach durch authentisch und Ehrlichkeit, die liegen nicht an. Wenn der stirbt, dann ist er gestorben.
Ja, nein, wir reden da auch fertig. Ganz offen.
Und das Zweite war, ist Sexualität.
Ja.
Und mein Kind ist irrsinnig naturwissenschaftlich interessiert an Tieren und schaut auf viele Tierdokus. Das heißt, der weiß, dass Männchen und Weibchen gebraucht werden zur Fortpflanzung und dass Samen abgesetzt werden muss, wie er das nennt.
Er sagt, dass Samen abgesetzt werden muss.
Und gestern habe ich vom Kindergarten abgeholt. Und er hat gesagt, ein Mädchen im Kindergarten hat gesagt, sie hat ein Baby im Bauch. Und ich habe gesagt, aha, das glaube ich aber nicht, weil...
Es wurde kein Samen abgesetzt.
Er hat gesagt, aber ich habe eh zu ihr gesagt, es ist ja kein Samen abgesetzt. Und er hat gesagt, ja, das stimmt. Und außerdem, ihr seid alle noch zu jung, ihr wart in der Pubertät, ihr seid noch gar nicht geschlechtsreif. Ja, stimmt. Papa und du, ihr seid geschlechtsreif. Ja, genau, stimmt. Dann sind wir so gegangen auf der Straße und sagte, Mama, wie kommt der Samen?
Oh Gott, die Frage.
In die Frau. Und ich habe gesagt, du weißt ja, wo der Samen gemacht wird. Und ich habe gesagt, ja, im Hodensack. Ja, und was glaubst du, wie er rauskommt? Na, das ist der Penis. Und dann ist es so weitergegangen. Aber wie? Und gesagt, Gott. du musst, ich habe das dann halt irgendwie erklärt, so wie es ist, kindgerecht.
Ja.
Und weil er doch halt wissen wollte, ich habe gesagt, du gibst ja diese, wie machen denn die Vögel oder die Tiere in den Tierdokus? Die wetzen da halt so herum. Und ich habe gesagt, ja, ähnlich ist es irgendwie, die wetzen so herum und dann wird der Samen abgesetzt.
Okay. Dann wetzt ein bisschen herum und dann wird der Samen abgesetzt.
Ja, romantisch. Das hat dann für ihn gepasst. Ja, haben wir das irgendwie besprochen.
Hat er sich mal zufrieden gehen mit dem?
Ja, das hat irgendwie gepasst. ein paar Detailfragen hat er noch gehabt, auf die wir jetzt nicht eingehen. Haben wir alles kindgerecht besprochen. Und das, auf das, was ich aber eigentlich rausfällt, ist, dass wir halt auf der Straße irgendwie gegangen sind und sind ein paar Leute entgegengekommen und ich habe solche Blicke irgendwie gekriegt, wie da jetzt irgendwie, keine Ahnung, mein Kind irgendwie die Frage beantworten kann, ja, wie es einmal abgesetzt wird, ja, auf der Straße. Und habe das dann meiner Mama erzählt und gesagt, hey, ja, aber ich meine, es ist die Wahrheit, ja, und nur weil Leute irgendwie glauben, das ist peinlich oder es ist irgendwas, was nicht natürlich ist, da muss man hinter verschlossenen Türen sein, mhm, und muss mich 17 Mal räuspern und sagen, nein, es ist so, wie es ist.
Ja, ja. Du, bei uns haben jetzt alle Kinder aufgeklärt, ja, die zu mir kommen, weil mit dem Pferdi ist es jetzt nicht so einfach. Da ergeben sie jetzt 15 Monate und so Rüde. Und er,
jede Menge Lippenstift.
Ergeben sich viele Situationen. Und ich habe sie da gleich voll aufgeklärt, weil ich mir gedacht habe, ich habe auch einen Hund gehabt, wie ich klein war.
Hast du nicht ausgehört?
Und ich habe gemeint, dass der Penis vom Mann auch so ausschaut. Dass das wie die Gedärme rauskommt. Und ich habe das ganz schlimm gefunden. Aber nur so, wenn man das erklären kann mit der Vorhaut.
Okay.
Und ich war so erleichtert, dass, ja, das dann nicht so war. Und deswegen wollte ich das meinem Kind gleich sagen. Und ich sage das immer dazu, zu Freundinnen. Der männliche Penis sieht aber anders aus.
Ja, aber die werden ja doch alle ihre Väter schon mal nackt gesehen haben.
Vielleicht haben sie, ja, aber die Vorhaut, also,
bei uns ist ja das, so,
ja, das, wir sind, die meinen halt dann, ja, ey, aber trotzdem, die meinen, ja, halt, das kommt dann irgendwann raus. Ne? Also,
ja, was auch immer sie meinen. Wir werden die Fragen beantworten, weil, ja,
dazu,
so,
ja,
so detailliert ist es dann eh oft irgendwie gar nicht. Es ist einfach, es muss einfach nur die Wahrheit, die irgendwie Sinn macht.
Ja.
Und ich bin mir sicher, dass man jedes Thema zu jeder kindgerechten, ja, Zeit kann man mit 3, mit 5, mit 10, 16 Jahren einfach die Wahrheit sagen. Sodass
wir haben dieses Janus-Spirchen daheim gehabt, okay, und mir war nicht klar, dass das daheim ist. Und wir wollten das lesen und dann zack, bam, da waren genaue Bücher dabei. Mhm. Und da ist wirklich gestanden, da steckt das Zipferl in die so und so. Also wirklich, es war mir ein bisschen zu früh, weil sie war da 3 oder so.
Na, what?
Und ich war dann froh, dass das relativ, dass jetzt da nicht so viele Fragen gestellt hat und das Buch habe ich dann auch verschwinden lassen, weil das war nicht mein Weg, wie ich es jetzt sage. So.
Ja.
Es war mir ein bisschen zu derb jetzt so gesagt. Ich meine, ich muss jetzt auch nicht über Blümchen und
Bienchen reden. Nein, überhaupt nicht.
Aber
das Kind, ja, hat abholen, wie es mit dem Wissensstand ist, ja. Okay. Wenn man auch die nutzt, das, was er sowieso schon weiß über die Natur,
genau,
dann macht das irgendwie Sinn. Ah, so, wir sind ja auch nur Tiere. Ja,
ja.
Das ist richtig. Ja, also ja zur authentischen Mutterrolle und vor allem ja zum Kinder nichts vorenthalten und,
ja,
und nicht anlegen. Also das ist was mich mega wütend macht, wenn man im Zoo ist oder irgendwo und Kinder haben Fragen und du merkst, dass die Eltern die Kinder nur anschasseln, weil sie es gerade nicht interessieren oder weil sie es,
ja,
selber nicht,
genau,
wissen.
Ja.
Und das ist einfach, das weiß ich selber nicht, na lass uns schnell mal schauen, vielleicht kann man das ja irgendwo lesen. Wenn du das wissen willst, kann ich es mit dem Handy eigentlich schauen.
Genau, ja. Meine sagt schon immer, frag doch die KI.
Kannst du das gurgeln?
Ja, gurgeln. Oh, so süß.
Aber das ist wirklich ein Pet-Piff, das hasse ich. Weil ich denke mir, eure Kinder wollen Informationen. Gibt's, und ihr, ja, das vorsätzlich Informationen vorenthalten. Ja, aber es ist ja nur lustig. Oder irgendein Scheiß sagen.
Ja,
irgendwie,
ja,
keine Ahnung, weil sie es halt besser nicht wissen oder gerade keine Lust haben zu erklären. Das finde ich grob fahrlässig.
Finde ich auch. Und wir haben ja jetzt zum Glück dieses Feature Google.
Google.
Ich meine, unsere Eltern haben sie ja teilweise da was aus der Nase ziehen müssen. Ne? Oder da hat es dann geheißen, wahrscheinlich, frag am Papa. Oder wenn die Mama das nicht gewusst hat oder umgekehrt, fragt die Mama. Die werden schon manchmal angestanden sein, glaube ich.
Ich weiß gar nicht. Dadurch, dass ich habe von meiner Kinder so wahnsinnig viel Erinnerung, hauptsächlich mit anderen Kindern.
Yeah.
Und da hat man sich selber halt irgendwie, so wie sie jetzt die Kinder im Kindergarten auch machen, die machen sie mit dem Wissensstand, das haben halt, reimen sie sich irgendeine ja, mögliche, ja, Realität haben, die ja eigentlich viel lustiger ist als die eigentliche Realität. Ich mache es jetzt eigentlich immer so, dass wenn ich eine Frage kriege, wo ich selber ein bisschen überfragt bin, dass ich zuerst mal frage, na, was glaubst du, wie könnte es denn sein? Dass man, ja, mal so nach, ja, möglichen Versionen oder Lösungen sucht, weil es ist dann eigentlich total lustig und super für die Kreativität natürlich auch. Und dann kann man ja immer noch irgendwie sagen, na, jetzt schauen wir, wie es wirklich ist.
Mhm.
Aber einfach sich selber nicht die Chance zu nehmen, Wölfe zu lernen. Jösses, das, was ich schon gelernt habe über Tiere,
ja.
Erdzeitalter und Dinosaurier, ja. Wenn niemand stecken wird.
Ja, ich lerne jetzt auch so viel. Mhm. Es macht so Spaß. Ne? Gell, ja. In der Schule habe ich da teilweise nicht aufgepasst, habe mich nicht interessiert. Aber jetzt freut es mich auch, dass ich das irgendwie mit ihr lernen kann. Ja.
Also das ist einer der super Benefits der Elternschaft, ist einfach, dass man sich Themen erschließen kann, die einfach nie relevant waren. Mhm. Aber ich meine, Wissen.
Ja. Ich finde, das total viel löst, auch mit diesen Mutter-Tochter-Konflikten oder wie man die eigene Mutter gesehen hat, weil sie auf einmal da wieder so viele Erinnerungen auftan und man dann doch so dankbar ist, auch wenn man das so wertschätzt wieder, was auch die eigene Mutter für einen gemacht hat oder ein bisschen mehr Verständnis auch dafür, wie es war und dass die auch ihre Fehler gemacht hat. Ne?
Total. Vor allem, wenn ich mir überlege, ich weiß nicht, wie alt deine Eltern waren, wie ihr zu willkommen seid, aber meine Mutter war total jung.
Ja. Ja.
Die war 21, wie es meine Schwester gekriegt hat, und 22, wie es mich gekriegt hat.
Das ist ja selbst nur Kinder.
Ja, total. Mir selber natürlich überhaupt. Oh, Gottes Willen. Gottes Willen, wirklich. Wirklich.
Ja, jetzt sind Asien-Moms.
Teen-Mom.
Ja.
Wo ich mir denke, mit dem Wissen, was die gehabt, die haben ja wiederum nur die Generation davor, die Nachkriegsgeneration, als Parenting-Vorbilder gehabt, die alle ums Überleben und Wiederaufbau und irgendwie Angst, ängstlich nur, weil sie erlebt haben, wie scheiße das Leben sein kann. Ja. Unsere Mütter sind ja wirklich mit dem Mindset der 50er Jahre geprägt worden.
Ja,
ne?
Genau.
Also da hat es ja Frauenberufsschulen und was der Kuckuck was gibt. Ja. Also, ich sehe auch viele Dinge durch die Mutterschaft, die mich meiner Mutter im Nachhinein zumindest geistig näher wieder bringen. Und ich kann aber auch verstehen, und ich sage das an meinen Freundinnen, die sich nicht sicher sind, ob sie Kinder kriegen wollen. Sage ich, wenn du nicht sicher bist, dann kann ich gar nicht. Also diesen Draht habe ich schon mehrfach gegeben. Wenn du nicht wirklich einen Kinderwunsch hast und dir nicht sicher bist und eigentlich dein Leben super findest, was du aufgebaut hast und das, wie es jetzt ist, so beibehalten willst,
ja.
Hey, dann krieg ich einfach kein Kind.
Ja.
Ganz ehrlich.
Mhm.
Und gibt schon eine Person, die mir sehr dafür gedankt hat. Ja? Weil selbst wenn du das wirklich willst, ist es immer nur die Mega-Challenge. Ich meine, ich weiß nicht, ob ich die Einzige bin, die zwar glücklich mit einem Neugeborenen, die da gesessen ist und sie gedacht hat, was habe ich getan? Warum habe ich das Not gehabt? Mein Leben war so geil.
Ja. Du, ich habe mein Kind stundenlang wippen müssen auf einem Boy und bist mit dem Einschlaf und dem Darling und das, die Zeit ist vergangen. Ich bin mir gefragt, wie im Limbus.
Ja, ist einfach.
Und ich habe alles hinterfragt und diese ganzen Gedanken, was da. Ja, nein, die habe ich da nicht gehabt. Es war alles dann so fern und ich war so außer Zeit und Raum, aber es war alles so lang. Und es sind so viele Gedanken entstanden, was ich machen könnte. Oder weiß ich nicht, was für Hirnwichserei. Das war irre, irre war das.
Ja.
Diese erste Zeit ist ein Wahnsinn. Also, dass man da dann ja das schafft, dass er da immer voller Hingabe und weiß nicht, was, ja, der ist eh schon, kannst du ja schon selig sprechen, oder?
Ja, ich glaube schon, dass jede Mutterschaft oder frühe Mutterschaft irgendwie anders ist. Also ihr erlebt es einfach auch bei Freundinnen und befreundeten Moms, dass einfach jeder diese Anfangsphase, wo die so hilflos sind,
ja.
Ich habe ja gewusst, dass ich auf das keinen Bock eigentlich habe. Ja. Ich habe keinen Bock auf Säugling.
Du willst gleich den dreijährigen Kali.
Ich wollte ein Kind was Fragen stellen und an Menschen begleiten und erziehen und dabei sein. Mhm. Aber ich habe gewusst, dass vorher ist halt, wenn man ein leibliches Kind will, ist das schon ein Weg, den man gehen muss. Und ich glaube, dass es als selbstständiger, selbstbestimmter Mensch schon schwieriger ist, ein Kind zu kriegen. Weil der Denkfehler ist, ja, da ist man eh selbstständig, da kann man sich eh alles selber einteilen. Aber ich habe vorher, ich war nie in einem Angestelltenverhältnis.
Mhm.
ich habe nie eine Obrigkeit gehabt oder einen Chef, der mir sagt, wie ich was zu machen habe. Wann?
Klar, dann war nichts mehr.
Einfach ein selbstbestimmtes Leben.
Mhm.
Und dann baust du deinen eigenen Diktator.
Wahnsinn, ja. Wir haben immer gesagt, wir leben bei der Frieda, war so ein dickes Kind. Das ist nicht ohne Untertreibung. Ja. Sie hat so Wülste gehabt. Wir haben immer gesagt, wir leben in einer Diktatur.
Ja, na wirklich, wo einfach dieser absolute Entzug der Selbstständigkeit, der Wahnsinn. Selbstbestimmtheit, Wahnsinn. Ist, glaube ich, als Selbstständiger viel, viel schwieriger.
Das stimmt.
Es kommt auch noch dieser Faktor dazu, dass man, wenn du wo angestellt bist und gehst in Karenz, brauchst du nicht an der Arbeit denken.
Ja, viele Frauen genießen es gerade, weil es dann für die eine Auszeit ist und Auszeit. Jetzt dann können sie voll in dem aufgehen. Gell?
Und ich habe ja auch gewusst, dass wenn meine Karenz vorbei ist, ist es nicht so, dass ich einfach an meinen Schreibtisch drücke und alles ist wie vorher, sondern währenddessen irgendwelche Fädenbeziehungen nicht kappen.
Wahnsinn.
Oder einfach wieder komplett bei Null anfangen. Du hast nur finanzielle Absicherung, aber der Job rennt eigentlich weiter.
Ja.
Also auf alle Fälle mental.
Ja.
Und das habe ich, nicht recht gut umgekehrt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich würde es wieder so machen. Großes Jahr.
Ja, jetzt ist er ja fünfter Kali.
Großes Jahr. Das hat viel geschafft. Es ist schon eine tolle Aufgabe. Aber
ja,
ich bin immer noch in einer anderen Version.
Mhm.
Und das ist wichtig, das hätte ich, wenn ich was anderes machen würde im Nachhinein, hätte ich mehr Ich-Zeit erkämpfen können. Ja.
Genau, ja, denke ich mal. Mhm. Das schon.
Weil ich war eh genug da und präsent, aber die Selbst Pflege und mental, körperlich, was auch immer, das bleibt einfach auf der Strecke.
Ja.
Wenn man nicht.
Das ist bei mir nach wie vor das Thema. Aber ich frage mich halt auch, wann soll ich es unterbringen? Mein Mann, der hat seine Hobbys, der geht klettern, surfen, hat einen Fulltime-Job. Dann schafft er es nur, dass er irgendwie Klavier spielt und trainiert. Und ich frage mich, wie schafft er das?
Weißt du den Rest der Zeit so geschrieben?
Also, keine Ahnung. Und wenn ich dann sage, du machst das, und dann bin ich krantig, weil ich dann zu nichts gekommen bin, obwohl ich die Award daheim war, gehofft habe. Ich habe also ein schlechtes Zeitmanagement. Ich meine dann auch, ich kann das vielleicht schaffen, dass ich Sport mache oder jenes, schaffe ich dann wieder nicht. Und dann bin ich unzufrieden und dann sagt er, ja, warum hast du das nicht gemacht?
Mhm. Wenn irgendein Mann da jetzt zuhört, wirklich einen einfachen Tipp, nicht hinterfragen, einfach machen, wenn ihr am Wochenende, keine Ahnung, zum Sport geht und 5 Stunden nicht zu Hause seid, wenn ihr heimkommt, sagt doch einfach, hey, danke, ich war jetzt 5 Stunden weg, möchtest du irgendwie morgen ein paar Stunden machen?
Genau.
Möchtest du irgendwas machen? Dann also quasi dieses proaktive sagen, mir ist das bewusst, it's your turn, dass man nicht dann irgendwie nur um die eigene Zeit betteln muss, weil man eh schon die ganze quasi den Rücken freigehalten hat und dass man dann nicht irgendwie so, hey, aber ich würde morgen gern, keine Ahnung, schwimmen gehen, mit meiner Freundin treffen. Ah, lass uns doch morgen was gemeinsam machen. Ich habe mir gedacht, das ist Familienzeit.
Ja.
Also so, das kann ich echt als Tipp mitgeben. Mhm. Immer bewusst sein, wenn man Freiraum im Familienverbund kriegt, sich nimmt, einfach zu sagen, ich sehe das, it's your turn.
Mhm. Ja, ich muss ja sagen, also ich versuche da auch wirklich von ihm als Meister zu lernen, weil er wird ja eh für mich Freiraum schaffen. Mhm. Es fällt die Ansage von mir. Ne? Mhm. Und ich bin dann gantig und verbittert darüber, dass ich es nicht gemacht habe. Und wenn aber die Ansage von mir kommt, wäre er schon voll unterstützend. Gell?
Ja.
Und dass man dann wirklich, dass ich dann auch gleich auf den Zug aufspringe und sage, wo sind meine Freiräume? Oder geh du proaktiv mit der Frieda und mach dieses und jenes. Gell? Aber man muss halt wirklich so viel proaktiv sein. Auch bei den, ich muss auch bei meinen Eltern sein. Ne? Die sind da, aber die würden nie proaktiv sagen, wir gehen jetzt und machen was mit dir. Das ist ja auch ein Learning, dass man die Ansagen macht und dafür dann gut lebt damit.
Ja, ja, natürlich. Also weil man merkt eh, man kann niemand anderes ändern. Man kann sich nur selber das eigene Verhalten ändern.
Und die sind vielleicht auch dankbar, weil sie eine Ansage kriegen, weil sie selber nicht gewusst haben, wie
man. Ja, ja. Da hab ich auch dazu gelernt. Da hat jetzt selber mit jeden Tag weiß man, was würde gehen, was würde nicht gehen. Genau. Ja, aber das ist natürlich für andere, die zwar im Familienverband sind, ist das nicht so einfach möglich. Ja, zur Kommunikation.
Ja, total. Und auch zur lustigen Kommunikation. Ja. Also ich finde, das ist, dass man sich gegenseitig auch mal verarscht und seine eigenen, ich meine, ich habe meine genug Flaws, die der Philipp immer hinnehmen muss. Und ich bin ihm so dankbar, dass er dann aber eine Grantigkeit öfter, dass er dann nicht so auf das aufspringt, sondern dass er mir dann den Ball zuwirft wieder mit einem Schmäh, dass ich aus dieser Rolle rauskomme, weil ich würde es sonst nicht schaffen, gell? Ich würde das dann durchziehen, endlos womöglich, ne? Aber dass er mir dann das hinwirft und mit einem Schmäh das durchbricht, dieses Muster, gell?
Schwierig.
Dass man sich da nicht anspinnt.
Ja. Ja, Humor ist ein riesengroßes Thema sowieso in meinem Leben und in unserer Beziehung auch. Und wir haben einen Code.
Ja, was ist euer Code?
Wir haben so einen Code, wenn zum Beispiel ich was falsch gemacht habe oder ich mich ungerechtfertigt irgendwie aufgeblustert hat, vice versa. Also ich mache es jetzt mal mit Beispielen, es ist sympathischer.
Sympathischer, wenn es von dir ausgeht.
Wenn ich irgendwie was falsch verstanden habe und mir ein Kommunikationsproblem völlig aufgeblasen habe, dann diskutieren wir und irgendwann kommt vielleicht der Punkt, wo ich mir denke, okay, vielleicht war ich doch nicht so im Recht, dann gibt es den Code, dass man das Gespräch, also quasi dieses Eingeständnis mit einem "Ich verzeihe dir" beschließt.
Ja.
Also dass ich quasi "Ich verzeihe dir" heißt, ich weiß, ich bin schuld.
Ja, genau.
So, und dann dann müssen wir alle lachen und dann ist das Thema beendet. Mhm. Aber damit das Thema des "Wer ist jetzt eigentlich im Recht oder im Unrecht" abgewälzt ist.
Das ist gut.
Das ist.
Ja, vielleicht hat man, ja, das ist
gut. Ja, die eigenen Fehler, Flaws mit einem "Ich verzeihe dir". Ja. Das funktioniert total gut. Die schlimmste Reaktion, was man auf das kriegen kann, ist ein Augenrollen.
Genau.
Ja. Also, und dann ist eigentlich lachen dann immer.
Sehr gut.
"Ich verzeihe dir auch".
Ja, wir haben so verschiedene Kommunikationsmuster, gell, wie wir aufgewachsen sind oder wie er als Typ ist. Noch mit Chemiker kannst du schon denken, ein bisschen anders. Und ich habe dann eine Chemikerreihe ins Leben geworfen. Die schicke ich dann immer an meine Schwester, wie ein Chemiker umgeht mit Sachen. Das heißt, wie man einen Chemiker macht und wie er das halt einfach Stirnlampen verwendet für Dinge, was einfach normales Tageslicht auch tun würde. Ja. Dass ständig irgendwas piepst, weil der Teebeutel 2 Minuten 30 wie in einem Laborversuch gemacht wird und so.
Okay.
Und da führe ich dann immer ein Buch drüber. Dann schicke ich immer Fotos und so. Es ist immer herrlich, also so, dass man dann das alles mit Humor sehen kann. Gell?
Ja.
Und ich ihm halt dann ein bisschen aufzieht damit. Und er dann selber aber auch schmunzeln muss und sich ertappt fühlt dabei. Gell?
Du verzeihst ihm was.
Ja.
Ja, bei uns ist das Thema ja eher so der Klassenkampf.
Ja.
Ich bin eine Arbeitertochter. Mhm. Ja. Und meine ganze Familie ist aus einem stolzen Arbeiterstand. Mhm. Ja. Und mein Mann kommt aus einem gehobenen bürgerlichen Bildungsbürgertum, sage ich jetzt einmal. Und das sind natürlich, ich als Tochter, er als Sohn, natürlich völlig unterschiedlich aufgewachsen, wie und mit welcher Infrastruktur, mit welche Möglichkeiten, also ich sage es einmal so, um mal bei mir zu bleiben, ich habe als Kind kein Pferd gehabt, bin keine Turniere geritten und ich war nicht Golf spielen. Und das klingt so lustig und es ist eigentlich für uns nicht relevant, aber es kommt immer wieder, und das ist das Spannende dran, kommt in Gesprächen, wenn es um Politik oder Soziales oder was auch immer geht, merkt man einfach diese Ja, das
so eine Attitude.
Ja, na, wo diese Grundhaltung, die man einfach als Kind gelebt hat, ja, das ist einfach so drinnen. Und ich versuche das ja eh ganz bewusst mir anzuschauen, weil ich komme vom Land in die 80er Jahre, ich meine, was wir an Alltagsrassismus und ja, Frauenfeindlichkeit und allem Möglichen mitgekriegt haben, ist ja das, ja, das muss man ja alles einmal erst wieder verlernen. Ja. Aber so dieses, wir sind die Arbeiter und die von oben, von denen lassen wir sie nichts sagen. Ja. So, ja, einfach so dieses, dieser Arbeiterstolz, dieses nach oben kämpfen und nicht nach unten rechtfertigen. Ich sage jetzt einmal jetzt so ganz klar, um ein Gefälle irgendwie herzustellen. Das ist eben das Home-Turf, wo man irgendwie herkommt und es ist wirklich oft schon passiert, dass man beieinander gesessen sind und diskutieren haben und es wirklich auf das zurückkommen ist, in welchem Mindset wir aufgewachsen sind.
Ja.
Ich meine, es sagen ja ganz viele Studien, dass Ehen und Freundschaften, wo man aus ungefähr aus ähnlichen sozialen Schichten sind, dass das am ehesten matcht, weil das ein wichtiger Faktor ist, um sich gegenseitig zu verstehen.
Ja. Ja, das ist bei uns sehr ähnlich, deswegen das haben wir nicht, diese Hürde.
It's our thing.
Ja, Wahnsinn. Yeah. Können wir schon vorstellen, ja?
Ja.
Der Klassenkampf.
Der Klassenkampf im Wohnzimmer. Ja, wir haben quasi aufgeheiratet, wie man früher gesagt hat. Ja. Befreundeter Kollege hat einmal gesagt, ich bin die Camilla Packerpuls aus dem Mostviertel.
Sehr nett.
Total nett. Ja, so ist das. Ja. Der Klassenkampf im eigenen Wohnzimmer, so habe ich es auch noch nicht gesehen. Ja. Aber großes Ja zu allem. Unterm Strich kommt für mich halt einfach raus, es lohnt sich, dran zu bleiben. Es lohnt sich an der Kommunikation, an einem gemeinsamen Traum, am gemeinsamen Navigieren durch die unterschiedlichen Tempi, die unterschiedlichen Wege, die unterschiedlichen Bedürfnisse, auch gemeinsam absurde Träume zu haben.
Voll.
Man darf einfach, keine Ahnung, träumen, dass man einen Lotto-Sechser hat und gemeinsam nach Tasmanien auswandert.
Ja.
Das ist wichtig fürs Gehirn, das ist wichtig fürs Zusammengehören, das ist wichtig, um eine Leichtigkeit in das Ganze einzubringen. Ich meine, das Leben macht eh wusch.
Genau.
Ja, wir sind 40-something, die Hälfte ist vorbei.
Oh, bitte.
Ja, also optimistisch.
Ja.
Da hat man eigentlich keine Zeit zu verlieren. Und letztens habe ich auch nochmal, ich mit meinen Studien, habe ich...
Jetzt kommt eine Studie.
Zum Abschluss kommt eine Studie. Ich hoffe, ich kriege das irgendwie zusammen, dass... da ist um den Wechsel Perimenopause, Menopause und den Hormonstatus gegangen und dass Frauen durch das in ihrer reproduktiven Lebensphase, das heißt, wenn der Zyklus mega aktiv ist, dass man durch dieses ständige Auf und An der unterschiedlichsten Hormone so damit beschäftigt ist, buchstäblich sich immer an das Hormonlevel anzupassen und ungefähr derselbe Mensch zu bleiben, ja, dass das quasi zur Methode wird und in dieser Lebensphase Frauen auch allgemein im Umgang, beruflich, sozial, familiär, die sind, die sie eher anpassen an die Karriere des Mannes, an Familienquerelen, sich da eher schauen, dass sie schlichten und immer
schon hormonell gesteuert sozusagen.
Nivellieren und darum ist das war der Aufhänger, dass quasi mit Perimenopause und Menopause die Scheidungen in Tee gingen. Und das ist untersucht worden.
Was der hormonelle, da haben wir jetzt
was, hormonelle Zusammenhang, dass dann das ja alles durch das angepasste Verhalten der Frau, das auch hormonell bedingt ist in der reproduktiven Phase, wo man umgänglicher ist und harmoniebedürftiger und sich einfach mehr anpasst und die ganze Umgebung, das ändert sich schlagartig, wenn sich die Hormone quasi ausschleifen und man nicht so in einer Amplitude lebt, sondern halt gerade dahin. Das heißt, und das hat die Wissenschaftlerin gesagt, dass Frauen in dieser Phase so sehr sie selbst sind wie nie zuvor.
Wow.
Das heißt, no bullshit, also nichts gefallen lassen.
Deswegen ist
ihre Meinung so sagen.
Diesen, ja.
Und sie nichts gefallen lassen, keine Zeit verschwenden wollen und nicht mehr, auch hormonell belegt, sich einfach nicht mehr so viel anpassen müssen. Weil du ja die sonst in einem Monat ständig ausnivellierst, damit du irgendwie auf Kalk bist. Und das finde ich super. 40-something-mäßig, dass das ja eigentlich nichts anderes heißt, dass wir jetzt in die Lebensphase kommen, wo wir so sehr wir selbst sind wie noch nie zuvor.
Ja.
Und da denke ich mir,
saugeil, oder?
Ich habe einen Mann, der mit dem umgehen kann.
Ja.
Der kann das, glaube ich, an
Backel ab, guys.
Der kann das handeln. Aber ich glaube, je mehr man von dem weiß, wie sehr wir von Hormonen und sozialen Prägungen und einer Gesellschaft, die noch nicht bereit ist für uns, von dem war's, umso mehr kann man sich mit Humor dem Ganzen hingeben und das Leben halt einfach auch genießen, weil zu unserer Lebzeit wird die Gesellschaft nicht dorthin kommen, wo sie eigentlich sollte, von der Gleichberechtigung her.
Doch, da.
Ja.
Aber noch ein paar hundert Jahre.
Ja, angeblich 300 Jahre. Und deswegen, es ist auch mein Leben und meine Lebenszeit ist wertvoll und ich besorge mir das Wissen, das ich brauche, erhalte mir den Humor, den ich habe und mache das Beste draus. Ja.
Ich sag ja.
Wie siehst du das?
Ja, du. Ich sag ja. Sau geil. Es ist in dem Fall alles mega geil und macht Ursinn.
Ja.
Mit den Hormonen will ich nicht her mit der Studie.
Ja. Into hormones.
Ja. Also, ich freue mich.
Ja.
Ich freue mich, auf den, wenn dieser ganze Struggle weg ist und dieser Anpassungsstruggle.
Ja,
und man endlich mal da mein Ding machen kann.
Ja, und dass man, ohne dass man dieses Auf und Ab, an das man sich ja gewohnt, ich meine, nicht umsonst, sind in der Pubertät alle völlig außer Rand und Band, weil der Körper das noch nicht kennt und sich der Körper an dieses Auf und Ab anpassen muss.
Wahnsinn.
Und da lernt man die Mädels ja auch, sei nicht so hysterisch, das tut doch nicht so weh, das gehört dazu. Also so, ja.
Genau, du wirst dann abgeschaseln und das ist
und du schaust dann irgendwie, dass du durchs Monat irgendwie kommst.
Ja.
Und ich meine, in unserem Alter sind wir den Zyklus schon oft durchgelaufen. Ja. Bis zu dem Zeitpunkt, wo du heiratest, meistens schon gut angepasst sein. Ja. In deinen reproduktiven Jahren, dann, wo du die Kinder kriegst, wo sowieso alles völliger Wahnsinn ist, wenn man nennt, nur mal anders, bist sowieso nur für Lebensmodus. Und dann.
Ich glaube, wir werden, also mein Kind wird ungefähr in der Pubertät sein, wenn ich dann auch wieder in der Pubertät bin.
Ja, großartig.
Es wird fun. Und ich würde sagen, Bille, fackel auf. Da kommt einiges. Kommt einiges auf die zu. Ja.
Das habe ich zu ein paar Freundinnen, die
ja.
Auch genau da jetzt sind.
Wow.
Pubertierende Tochter selber im Wechseln.
Ja.
Geil.
Showtime. Nein, nicht gut.
Sehr gut.
Aber sagt sie ja.
Sagt ja zu allem. Zu allem, was kommt. Es ist euch ein Weg. Den kann ich euch keiner nehmen. Geht's?
Ja.
Was schon.
Oh Gott.
You never know.
Ja.